schafft es derjenige, sich zu integrieren in diese Mannschaft, in die komplette Mannschaft. Und das wurde damals, wir waren natürlich auch damals erfolgreich und dann hat es natürlich umso besser gepasst und seitdem bin ich dabei.
Willkommen im Whisky Club. Mein Name ist Philipp Reim. Bei dem Glas Whisky unterhalte ich mich mit erfolgreichen Menschen. Sie erzählen, was sie antreibt, woran sie scheiterten und was sie letztlich so erfolgreich macht. Lass dich inspirieren von Menschen, die Whisky aus dem kleinen Glas trinken, das Leben aus dem großen. Mein heutiger Gast ist Anton Schmaus. Und hätte ich nur ein Wort zur Verfügung, um Antons Karriere zu beschreiben, ich würde erfolgreich wählen. Nach seiner Ausbildung zum Koch arbeitete er in namhaften Restaurants in der Schweiz, Schweden und New York. Dann eröffnete er in Regensburg sein eigenes Restaurant und bekam kurzerhand den Michelin-Stern verliehen. Sein zweites Restaurant, das Stürstadt, bekam ihn ebenfalls. Anton war zu diesem Zeitpunkt gerade mal Anfang Mitte 30. Mit Ende 30 lud ihn Oliver Bierhoff, heute Geschäftsführer der deutschen Fußballnationalmannschaft, zur, ja, sagen wir, Probearbeit ein. Anton bekam den Job. Seit 2017 ist er daher Chefkoch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Im Interview verrät Anton, wie er Erfolg definiert, wie seine Arbeit während einer Weltmeisterschaft aussieht und warum er nicht verstehen kann, dass manche Restaurants Kindern den Zutritt verwehren. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Episode. Anton, hast du eigentlich ein Lieblingsgetränk?
Also außerhalb vom Wasser würde ich sagen Weißwein.
Okay, was gefällt dir da dran?
Also ich mag es einfach gern, einen schönen trockenen Weißwein kalt zu trinken, da der mir dann natürlich auch schmeckt und der auch für das Lebensgefühl gut ist.
Wenn wir jetzt mal so den Bogen schlagen zu Whisky, ist Whisky eigentlich bei dir in der Sterneküche ein Thema? So zum Beispiel Whisky als Digestiv?
Ja, tatsächlich ist sogar ein großes Thema. Also mittlerweile haben wir da bei uns im Angebot, ich glaube sogar 5 oder 6 verschiedene, also groß in Anführungszeichen, aber ich denke schon für so ein Nischenprodukt am Ende des Abends ist es dann schon eine größere Auswahl. Und zwar bieten wir japanische Whisky an, japanische Whiskys an, also eben in unserer Sushi Bar Asuka oder eben auch im Sturstadt haben wir, ich glaube letztes Mal habe ich mitbekommen, in Talisker und so weiter. Also auch dort haben wir ein gewisses Angebot, weil das auch nachgefragt wird tatsächlich.
Okay, aber dann eher so weil du jetzt auch gerade Talisker ansprichst, aber dann eher so im Single Malt Bereich.
Dann eher im Single Malt Bereich, wobei ich natürlich auch sagen muss, also es gibt größere Whisky Spezialisten als mich, aber eher im Single Malt Bereich, ja.
Okay. Und wie schaut es dann aus in der Nationalelf? Weil du bist ja auch Chefkoch der Nationalelf. Also trinken wir da dann gerne mal nach dem Spiel ein Whisky oder ist das da im Profisport gar kein Thema?
Also Whisky habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen. Also ich glaube eher nicht. Also nach dem Spiel, ich sag mal, wird mal Bier oder alkoholfreies Bier getrunken oder mal ein Glas Wein. Aber auch da, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das heißt also, da gibt es jetzt selten die Möglichkeit oder eigentlich nie die Möglichkeit, irgendwie in irgendeiner Art und Weise da über die Stränge zu schlagen oder sonst irgendwas, oder das würde auch keiner machen, weil sie ja auch Spitzensportler sind und weil auch am nächsten Tag das ja einfach weitergeht. Also, ja.
Aber wir haben jetzt zwei Punkte angesprochen. Wir haben jetzt Sterneküche angesprochen, wir haben jetzt Fußballnationalmannschaft angesprochen. Würdest du von dir behaupten, du bist erfolgreich?
Nach außen ist mit Sicherheit, sieht es sehr erfolgreich aus, ja. Jetzt für mich persönlich, ich bin zufrieden mit dem, so wie es ist. Und wenn man wirklich mal über Jahre, also ich sag mal 30 Jahre sowas macht, dann kann man mal von Erfolg sprechen. Ich denke, jetzt ist es natürlich, läuft's gut und habe ich auch über die Jahre viel aufgebaut und auch immer dank toller Mitarbeiter, dank meiner Frau. Aber ja, also erfolgreich würde ich sagen, in Anführungszeichen. Also ich bin sehr zufrieden.
Würdest du dann Erfolg auch so in gewisser Weise an Einkommen und Geld koppeln? Also sind das für dich so Punkte, die zwangsläufig miteinander verknüpft sind?
Eigentlich eher nicht. Tatsächlich, mir geht es im Erfolg immer darum, dass man sein persönliches Ziel erreicht. Dass das monetär nicht immer nicht immer, ich sag mal, dass es nicht immer mit monetären Erfolg einhergeht, ist eigentlich ganz klar. Es gibt manchmal individuelle Ziele, die man sich steckt, die man erreichen will, wofür man vielleicht auch viel zurückstecken muss dann und wo es einfach dann auch keine Kohle dafür gibt oder wo es einfach was keinen monetären Erfolg bringt, aber einem selbst große Erfüllung, Spaß und ja, und auch wieder für was anderes ausstrahlt. Also in erster Linie sehe ich das nicht gekoppelt. Absolut nicht.
Du hast ja auch relativ früh, wenn ich jetzt so deine Laufbahn anschaue, also relativ früh so einen ganz klaren Weg eingeschlagen mit Koch, mit Küche, mit Gastronomie. Und du hast ja deine Laufbahn auch in einem Sternelokal begonnen. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie kann ich mir so eine Ausbildung in einem Sternelokal vorstellen?
Im Prinzip ist die Ausbildung in einem Landgasthof oder ist es egal, wo man Ausbildung macht, also ob in einem Landgasthof oder in einer Sterneküche. Das Ziel ist das gleiche, man muss die Basics im Kochen lernen. Also und die kann man in einem Landgasthof wahrscheinlich genauso gut lernen wie in einem Sternerestaurant. In einem Sternerestaurant kommen halt ein paar andere Anforderungen dazu. Das muss man für sich entscheiden, ob man das will. Aber im Prinzip ist die Lehre immer die gleiche. Und entscheidend ist, dass man eben möglichst viele Basics lernt, damit man dann später weitermachen kann.
Stand das für dich als Kind schon fest, dass du in diese Schiene möchtest?
Nein, also als Kind sicherlich nicht. Also erst dann mit 17 sowas in dem Dreh, da habe ich dann schon für mich gesagt, okay, wahrscheinlich will ich Koch werden oder ich will Koch werden. Dann gab es auch immer mal wieder Phasen, wo ich gesagt habe, nein, ich mache doch was anderes und studiere. Also ich habe mir das eigentlich immer offen gehalten und bin aber dann letztendlich doch im Beruf Koch hängen geblieben und bin jetzt eigentlich auch sehr glücklich drüber, oder nicht bloß eigentlich, sondern ich bin sehr glücklich drüber.
Wie ging es dann bei dir eigentlich im Anschluss weiter? Weil du hast ja dann noch einige Stationen, so wie ich das mitgekriegt habe, erlebt danach, oder?
Ja, dann bin ich halt ein bisschen, ich sag mal, durch die Welt getingelt, weil ich einfach auch was sehen wollte von der Welt, weil ich andere Menschen kennenlernen wollte, weil ich auch ein bisschen raus wollte aus Deutschland, habe ich für mich persönlich einfach so entschieden. Das war dann Schweiz, dann war ich in Stockholm und dann auch noch in New York. Also das war für mich schon eine sehr lehrreiche Zeit, wichtige Zeit und hat einfach mein Mindset auch ein bisschen verändert.
Kannst du das generell Berufseinsteigern empfehlen, so schnell wie möglich und so lange wie möglich ins Ausland zu gehen?
Das muss auch hier wieder, ist natürlich sehr, sehr persönliche Entscheidung. Ich war halt jemand, der sehr selbstständig war und einfach auch schon in einem gewissen Alter. Also ich habe erst mit 21 oder mit 21 meine Kochlehre angefangen. Aber natürlich, es ist wichtig, dass man, ich sage das auch zu meinen Azubis immer, die bei mir fertig werden, es ist wichtig, dass sie aus ihrer Komfortzone rausgehen, dass sie sich zumindest einmal mindestens 300, 400 Kilometer weg von zu Hause bewegen, dass sie nicht immer bei der Mama die Wäsche abgeben können, sich eine eigene Wohnung suchen müssen, sich um gewisse Dinge selber kümmern müssen. Das ist sehr wichtig, also das in vielen Bereichen.
Spätestens, wenn man nach Schweden oder New York geht, kann man dann spätestens dann bei der Mama nicht mehr die Wäsche abgeben. Du warst ja 2007 und 2008 in Schweden und dann 2008 warst du in New York. Wie haben die sich unterschieden? Also wie haben die dich geprägt unterschiedlich?
Im Prinzip ist es ja immer das Gleiche. Es ist eigentlich egal, ob du in London, Stockholm oder New York sitzt. Das Thema ist immer das Gleiche. Du gehst dort zur Arbeit und kochst dort. Was unterschiedlich ist, und an einem freien Tag schläfst du, beziehungsweise gehst irgendwo hin zum Essen oder, also, aber das Thema ist, also, es ist vollkommen egal, in welcher europäischen oder internationalen Großstadt man sich bewegt. Am Ende ist man zum Arbeiten dort. Also so Genuss habe ich dann nicht viel gehabt. Wie hat mich das geprägt? Es hat sich eigentlich gar nicht so groß unterschieden. Es ist nur die Mentalität der Menschen ist anders.
Inwiefern? Wie unterscheidet sich so der schwedische Gast vom New Yorker Gast?
Die Gäste weiß ich jetzt weniger, aber halt einfach die Kollegen auch sind natürlich klar. Man, also die schwedische Mentalität ist schon eine andere als die amerikanische Mentalität. Also das ist dass natürlich, dass es in Schweden auch ein bisschen länger dauert, um irgendwie Anschluss zu finden, ist auch klar. Also da die Menschen jetzt nicht in erster Linie total jovial und wie sagen so, auf einen zugehen von Anfang an. Also das muss man sich schon auch erst ein bisschen erarbeiten und alles weitere. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Unterschied zu Amerika, aber unterm Strich, ich denke einfach wichtig ist, dass man in seinem Leben verschiedene Kulturen erlebt, dass man auch mal sieht, wie werden gewisse Dinge in Schweden gehandelt, wie werden gewisse Dinge in Italien gehandelt, wie werden sie in England oder in Amerika gehandelt. Und das hilft einem schon sehr weiter.
Kann man, wenn du jetzt mal so diese ganze Zeit rückblickend betrachtest, kann man da so einen bestimmten Ratschlag oder Tipp herausnehmen, wo du sagst, der hat mir für mein Leben oder für meine Karriere jetzt besonders geholfen?
Nein, aber also tatsächlich habe ich jetzt da keinen Tipp oder Ratschlag, aber ich habe halt, ich denke, also wie gesagt, jetzt komme ich nochmal auf das Thema zurück, es ist egal, wo man ist, also ob ich jetzt in London oder in Stockholm sitze, man sitzt immer in der Wohnung und die Wohnung könnte jetzt auch irgendwo im österreichischen, im Burgenland am Arsch der Welt sein, und man hat immer mit sich selber zu kämpfen. Also das ist ja im Prinzip auch, man hat noch keinen Anschluss, man muss sich durchbeißen, man muss viel arbeiten, man muss sich an ein neues Land gewöhnen, man muss einfach mit einem anderen Rhythmus klarkommen, man muss eine andere Sprache lernen, beziehungsweise man kann sich vielleicht nicht so in seiner Muttersprache verständigen, wie man es jetzt in Deutschland macht. Und es macht viele Sachen kompliziert und da muss man mit sich selber, das muss man mit sich selber ausmachen und gewisse harte Momente einfach runterschlucken und sagen, okay, morgen stehe ich wieder auf und gehe wieder in die Arbeit und irgendwann wird es dann besser.
Jetzt apropos harte Momente, du bist ja dann zurück nach Deutschland, hast ja dann dort in Ringsburg das historische Eck gegründet oder aufgemacht und hast ja dann auch relativ schnell für dieses Lokal einen Michelin-Stern bekommen. Und dann einige Jahre später gegenüber das Sturstadt aufgemacht und dafür auch relativ schnell dann einen Stern bekommen. Wie läuft das ab? Also wenn ich jetzt ein Restaurant aufmache, wie läuft dann dieses Prozedere hin bis zu einem Stern ab?
Also ich habe mir da eigentlich nie drüber Gedanken gemacht, tatsächlich. Ich habe einfach immer nur versucht, so gut wie möglich zu kochen.
Okay, aber bewirbt man sich dann dafür, dass man sagt, kommt mal bitte vorbei, ich hätte gerne einen Stern?
Das habe ich nie gemacht. Also das kann man natürlich machen, dass man dorthin schreibt und sagt, also ich öffne jetzt ein ambitioniertes Restaurant und bitte kommt doch vorbei. Das habe ich tatsächlich für mich jetzt nie gemacht, sondern ich finde einfach immer, wenn es gut ist, kommen die von selbst und werden da schon drauf aufmerksam und schauen sich das dann auch an. Und man braucht auch eine gewisse Zeit, um Kontinuität und Konstanz reinzubringen. Darum, ich denke, macht es immer keinen Sinn, also oder würde es für mich nie Sinn gemacht, da hinzuschreiben und zu sagen, ja, schau her, wir kochen jetzt gut und es kommt mal vorbei, sondern ich glaube, über kurz oder lang, wenn die Qualität passt, kommen sie sowieso und dann geht es auch schnell. Also, und also darum.
Hat der Stern dann mit dir oder dem Restaurant was gemacht? Also war das Arbeiten danach anders als vorher?
Im historischen Eck mit Sicherheit. Also mein erster Stern war schon so ein Meilenstein, würde ich sagen. Also einfach auch, wir waren tatsächlich das war ein junges Startup, also nicht mehr, nicht weniger, mit 5 Mitarbeitern und in einem uralt eingesessenen Restaurant in Regensburg. Ich muss auch sagen, ich hatte in Regensburg überhaupt keine Base, also ich habe niemanden gekannt. Ich habe, also wir haben da im Prinzip wirklich vom Scratch angefangen und ohne Unterstützung auch. Und ja, und darum war es natürlich schon dann auch diese Bestätigung von außen zu kriegen, auch noch, dann noch, dass nach 15 Jahren wieder Sternenrestaurant in der Stadt ist oder 10 Jahren, war auch wichtig. Und oder dass das historische Eck wieder Sternenrestaurant wird. Also das war wichtig und also unterm Strich, das war tatsächlich, das hat auch was mit uns gemacht, das hat was mit unserer Ausrichtung gemacht. Das hat das Ganze schon nochmal auf ein anderes Niveau katapultiert und hat uns natürlich auch wieder ein bisschen Druck gesetzt, dass man gewisse Dinge professionalisiert. Also so diese Bewegung, die dann danach entstanden ist, war sehr wichtig. Jetzt der zweite im Sturstart war dann eigentlich im Prinzip nicht Business as usual, aber diesen Stern, es war eigentlich klar, dass wenn wir die Qualität von unten nach oben hochziehen können, dass wir den auch wieder bekommen. Und das, durch das, dass ich ja mit dem kompletten Team von meinem mit meinem kompletten alten Team wieder gestartet bin, habe ich da jetzt eigentlich auch keine größeren Probleme gesehen. Also, und das ist dann auch tatsächlich dann direkt wieder bestätigt worden. Und jetzt macht es eigentlich nichts mehr mit mir. Das ist ein Tag im Jahr, wo ich, ja, also tatsächlich, dieses Jahr, glaube ich, war es das 11. oder 12. Mal dann, also das 11. Mal, also das, ja, ist jetzt nichts mehr super Besonderes. Also ich bin da nicht mehr aufgeregt. Also früher war ich tatsächlich immer, die ersten paar Jahre war ich extrem aufgeregt an dem Tag und hat mich extrem nervös gemacht. Mittlerweile, glaube ich, weiß ich einfach, was wir machen, dass es auf dem Niveau auch, dass es dem Niveau locker standhalten kann. Und darum bin ich da jetzt deutlich entspannter.
Aber diese Tage, die du gerade angesprochen hast, nur für mich zum Verständnis, sind dann die Tage, wo ein Tester kommt und sagt, ob der Stern gerechtfertigt ist.
Man weiß ja nicht, wann der Tester kommt. Also das ist darum, das ist auch vollkommen irrelevant. Im Prinzip, die Tage sind die Tage, wenn der Michelin praktisch veröffentlicht wird oder der Tag vorher. Da wird man natürlich als junger Unternehmer zum Beispiel, also als ich da 2011 oder 2010 einen Stern bekommen habe, dann ist man natürlich 2011 schon sehr nervös, weil man hofft, dass man den bestätigen kann und so weiter. Das ist natürlich schon auch wichtig gewesen fürs Restaurant. Also man sagt ja jetzt nicht, man will ihn ja nicht nach einem Jahr wieder verlieren. Also und dieses Selbstverständnis muss man sich aber erst erarbeiten, auch über die Jahre, und sagen, okay, also und dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ja, das ist gut genug und wir müssen uns keine Gedanken machen, dass wir den Stern abgeben. Also und das dauert aber natürlich, diese Ruhe und Gelassenheit zu kriegen.
Ich hab mal einen Satz gehört, da hieß es, einen Stern zu bekommen ist ohne Frage schwierig, aber ihn zu behalten ist noch schwieriger. Also quasi dieses Niveau und diesen Druck aufrechtzuerhalten, kannst du den Satz so bestätigen oder würdest du sagen, bei uns ist das eher nicht so?
Also ich glaube, es ist wichtig, den Michelin-Stern einfach mal ein bisschen zu entglorifizieren. Also es ist eine wichtige Auszeichnung, ja, aber es ist da jetzt für mich persönlich auch kein Druck drauf, dass ich sage, okay, oh, wir sind jetzt total nervös, damit wir den Stern wieder halten und wir haben da so viel Druck. Nein, das ist unser tägliches Leistungsniveau, das ist auf diesem Niveau und das ist halt einfach ein sehr gutes Niveau, das einem Michelin-Stern wert ist. Und das ist unsere tägliche Arbeit. Das ist wie ein Bundesliga-Fußballer. Der muss auch, der spielt auch, ich sag mal, im Normalfall deutlich besser als jemand, der in der Regionalliga spielt. Ohne das jetzt einfach technisch, taktisch und einfach mit gewissen anderen Grundvoraussetzungen. Und um das geht. Also und nicht mehr, nicht weniger, ist unser Job, dass wir jeden Tag diese Leistung abrufen und dafür bezahlen die Gäste bei uns Geld und da ist für mich das kein Druck, sondern das ist einfach das angeforderte Leistungsniveau jeden Tag bestätigen.
Wenn man jetzt mal so zurückblickt, du hast ja auch mittlerweile schon relativ viel Speisen probiert und viel Speisen zubereitet. Gibt es eigentlich von diesen ganzen Speisen, die du so jetzt in der Sterneküche und auch außerhalb gekocht, probiert hast, gibt es eine Speise, wo du sagst, die, wenn ich müsste, würde ich bis zum Ende meines Lebens essen? Wenn ich nur diese eine essen dürfte, gäbe es da was, wo du sagst, die Speise steht für dich über allem?
Also das ist ja jetzt auch wieder diese Frage nach irgendeinem Lieblingsgericht oder sonst irgendwas. Also wenn man mich jetzt so fragt, also ich habe kein persönliches Lieblingsgericht. Ich gebe auch kein Gericht, das ich jetzt unbedingt nochmal kochen müsste bei mir, weil ich sage, das war so gut, dass wir das immer haben müssen oder immer kochen müssen, sondern auch hier ist er gewisse Evolution notwendig, dass man sich auch von so Sachen löst und sagt, okay, das war ein gutes Gericht, ja, aber das müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit kochen. Also und jetzt für mich persönlich, also es gibt Sachen, die ich einfach sehr gern mag und das ist tatsächlich, also wenn man mich fragt, also ich liebe sehr gute Sushi und ich liebe auch sehr gute Pizza. Also das sind so, wenn und das hat also tatsächlich dann nichts mit irgendwelcher grandiosen Hochküche zu tun, sondern nur mit einfacher Küche, die halt sehr gut gemacht sein muss.
Wie oft wechselt ihr dann die Karte? Weil du sagst, auch wenn uns ein Gericht jetzt besonders gut gefallen hat, machen wir das nicht ständig. Wie oft kriegt man dann bei euch neue Speisen?
Also das Abendmenü wechselt 5 bis 6 Mal im Jahr.
Okay, gibt es da auf der anderen Seite irgendwas, wo du sagst, das würden wir auf keinen Fall mehr zubereiten? Also davon lasse ich definitiv die Finger.
Auch nicht. Ich denke, es gab immer mal Gerichte, vor allem am Anfang meiner Kochkarriere oder meiner selbstständigen Karriere, die ich jetzt vielleicht so nicht mehr kochen würde. Aber die Idee war immer gut. Vielleicht war die Umsetzung damals noch nicht so 100%, aber es gibt jetzt kein Gericht, wo ich sage, na, das würde ich auf keinen Fall mehr kochen. Also,
Also immer zumindest mit dem Grundniveau zufrieden gewesen.
Das Grundniveau war okay, aber vielleicht war die Idee einfach nicht ausgereift genug. Und das gibt es ja auch manchmal, dass man sagt, okay, man hat eine Idee, aber man schraubt nicht genug an der Idee rum. Also auch diese Sachen gibt es. Also, oder dass man einfach sich vielleicht auch, was früher der Fall war, vielleicht mal oftmals einen Schritt zu früh zufrieden gegeben hat und sagt, ja, es hat schon gepasst oder es war gut oder es ist gut. Aber am Ende des Tages geht es ja auch immer darum, nochmal nachzujustieren und auch immer mal wieder die Dinge auf den Prüfstand zu stellen und immer wieder in Frage zu stellen. Und das fängt im Restaurant an und hört beim Essen auf. Also alles muss immer wieder in Frage gestellt werden.
Wie beurteilst du jetzt zum Beispiel so eine Situation, dass manche Restaurants Kindern den Zutritt verwehren unter einem bestimmten Alter? Also wie beurteilst du das? Weil es gibt, hört man ja schon hin und wieder, dass manche Restaurants sagen, Kinder oder Personen dürfen erst ab einem bestimmten Alter zu uns rein.
Totaler Bullshit. Also das ist einfach für mich, ich kann es nicht nachvollziehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch eine Entscheidung also für mich persönlich, muss ich es ein bisschen relativieren, für mich persönlich ist so eine Entscheidung totaler Bullshit. Ich verstehe Kollegen, die es so machen, aber ich persönlich sehe da keinen Hintergrund, weil wir sind eine Gesellschaft, die mit Kindern lebt. Die Kinder sind ein Teil unserer Gesellschaft, und wenn sie zum Essen mitgehen, dann gehen sie zum Essen mit. Und ich als Restaurantbetreiber sage, okay, wir bieten für die Kinder auch ein kindergerechtes Essen an. Wenn die Kinder gerne das Menü essen, umso besser. Wenn sie aber jetzt vielleicht doch nur Nudeln mit Tomatensauce wollen, dann ist es auch okay. Aber da machen wir das auch gern. Also da ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Ich bin selber Familienvater. Ich kann es immer nicht nachvollziehen, weil ich einfach sage, ja, meine Tochter tut ja keinem was. Die schreit jetzt nicht rum im Restaurant, die läuft jetzt nicht rum, die ist halt einfach ein Kind, die ein bisschen bespaßt werden will. Und für das sind wir als Eltern da zuständig. Also, dass wir mit ihr dann am Tisch irgendwas spielen. Oder so, dass sie sich auch wohlfühlt, dass sie auch okay ist damit. Aber ich würde jetzt nie jemand verbieten, hey, du darfst dein Kind nicht mitbringen, weil dann kommen ja die Eltern auch nicht.
Das stimmt, aber kann diese Einstellung manche Restaurantbetreiber nicht daher rühren, dass eben nicht alle Eltern ihre Kinder am Tisch bespaßen, mit ihnen spielen, sondern sie halt einfach im Restaurant rumlaufen lassen, so der Bedienung und dem Servicepersonal zwischen den Beinen rumlaufen lassen, laut sind, dass einfach sich andere Gäste beeinträchtigt fühlen und dass diese Entscheidung, die Kinder halt einfach nicht reinzulassen, eben darauf resultiert?
Kann daraus resultieren. Die Frage ist immer, wie oft hat man so eine Situation als Restaurant? Also man muss auch mal, dass es immer mal wieder Kinder gibt, die vielleicht auch ein bisschen lauter sind, okay, aber wie oft habe ich das wirklich im Jahr? Also das ist für mich, das ist wie überall. Also es gibt immer Kinder, die jetzt vielleicht ein bisschen lauter sind oder ein bisschen leiser, aber im Prinzip, das ist dann vielleicht 1 von 10 und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Also das wird das Restaurant auch aushalten.
Für diese Episode ist unser Werbepartner Starward. Starward ist eine Whisky-Marke, die, nun ja, alles andere als konventionell ist. Also deren Herkunft ist nicht konventionell und die Art und Weise, wie die Marke gerade durchstartet, ebenfalls nicht. Und ich muss zugeben, als ich vor einigen Monaten das erste Mal von Starward hörte, war dies durchaus interessant, ging aber in der Masse an Neuerscheinungen unter. Jede Destillerie, jedes Land schien mit neuen Whiskys in die Händlerregale zu wollen. Starward ließ mich aber irgendwie nicht los. Vermutlich war es der Reiz des Neuen. Single Malt aus Australien hatte ich bis dato noch nie probiert. Und heute? Heute geht's da Watch Style. Also derzeit gilt die Marke als Vorreiter der New World Whisky Kategorie. Und das sehen auch professionelle Juroren so. Denn die Destillerie erhält die Auszeichnung Most Awarded Whisky Distillery 2022. Keine andere Brennerei hat im entsprechenden Zeitraum mehr Auszeichnung für ihre Single Malts erhalten als Starwood. Und schaue ich mich so um, kommt die Kombination australischer Gerste mit australischen Weinfässern, die sie ausschließlich verwenden, bei Fans gut an. Und nicht nur hat mittlerweile beinahe jeder Whisky-Shop Deutschlands die Whiskys aus Australien im Sortiment, die Kundenmeinungen sind auch voll des Lobes. Möchtest du nun mehr über die bekannteste australische Whisky-Marke erfahren, dann findest du alle Infos auf starwood.com. Vielen Dank an Starwood für die Werbepartnerschaft. Ihr habt ja 2019, habt ihr dann im Sturstadt noch eine Sushi-Bar hinzubekommen, die ja dann relativ schnell auch sogar einen Michelin-Stern bekommen hat. Wie unterscheidet sich, das habe ich mir in der Recherche gefragt, wie unterscheidet sich normales Sushi von Sterne-Sushi? Weil ihr seid ja, soweit ich weiß, auch das erste und einzige bisher Sushi-Restaurant in Deutschland mit einem Stern. Aber es gibt relativ viele Sushi-Restaurants. Also wie unterscheidet sich normales Sushi von Sterne-Sushi?
Auch hier, also dieses, jetzt sind wir wieder bei der Unterscheidung zwischen normalem Restaurant und sehr gutem Restaurant. Also der Stern ist eine Auszeichnung für sehr gutes Essen. Warum ist jetzt das Sushi im Asuka besser als irgendwo anders? Das hat zum einen natürlich mit der Produktqualität zu tun. Also die Produktqualität, die wir einkaufen, ist mit Sicherheit weit über dem, was in einem Running Sushi oder auch in einem gehobenen Sushi Restaurant serviert wird. Also das heißt also auch die Zuschnitte von den Fischen, die Fischqualität, es ist einfach deutlich höher. Auch, ich sage jetzt mal, wenn wir produzieren unsere Sojasoßen selbst. Wir produzieren den Ponzu selbst. Also wir auch die Hardware, auf der das Ganze präsentiert wird und mit der gegessen wird, ist natürlich eine ganz andere. Also dieses Ganze, wie soll ich denn sagen, der Wasabi ist nicht aus der Tube, sondern frisch. Also der wird frisch auf Haifischhaut gerieben. So, also da gibt schon viele Details. Der Reis ist ein japanischer Koshihikari-Reis. Da sind wir im Kilopreis auf ungefähr wahrscheinlich den Zehnfachen von normalen Sushi-Reis. Also auch und natürlich dann auch die Zubereitung unterm Strich. Also die Sachen, die Herr Sugimoto, also unser Sushi-Meister da macht, jeden Tag alles, also der Reis wird kurz vorm Abendservice fertig gemacht. Der wird, also auch allein die Reiskörner werden gewaschen. Das ist so, was da auch passiert in der Vorbereitung, das schmeckt man dann natürlich schon und das ist natürlich der große Unterschied. Und am Ende des Tages sind auch maximal 12 Gäste dort. Also das ist natürlich auch ein kleiner Unterschied.
Ich habe mal gehört, dass die Ausbildung zum Sushi-Meister 16 Jahre dauert. Ist da was dran?
Und die dauert sogar länger, die dauert 20 bis 25 Jahre.
Was passiert da in 20, 25 Jahren? Was man nicht in kürzerer Zeit, sagen wir mal, 10 Jahre auch lernen könnte?
Das ist jetzt wiederum ein kultureller Unterschied. Also in Japan ist die Herangehensweise ja ganz andere an einen Beruf und besonders an den Beruf des Sushi-Meisters. Und da geht es natürlich viel über die absolute Perfektion. Und die absolute Perfektion erreiche ich nicht, wenn ich ein Jahr nur irgendwas mache, sondern eben, wenn ich das über mehrere Jahre mache und vielleicht auch über 5 Jahre nur Rettich schneide. Und das ist einfach ein kultureller Unterschied. Also bei uns kann man natürlich auch das gut lernen, aber ich würde mir nicht anmaßen, dass ich jemals so gut Sushi machen kann wie Herr Sugimoto. Also, weil irgendwo muss der Unterschied schon sein. Und ob das dann im Schneiden vom Fisch ist und auch in der, und um das geht's ja auch beim Sushi oder, also, man müsste ja immer Sushi definieren auch. Also, um das geht's ja auch beim Sushi. Also, wie ist die Proportion zwischen Reis und Fisch? Also, das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt. Also das heißt, also wenn der Fisch zu dick ist und der Reis zu wenig oder umgekehrt, dann ist es auch nicht gut. Also um das geht es natürlich auch beim Sushi. Und darum sind diese Kleinigkeiten schon entscheidend. Und ich glaube nicht, dass man diese Kleinigkeiten in kurzer Zeit lernen kann. Ob dafür jetzt 20 Jahre gebraucht werden, kann ich nicht beurteilen. Das ist, also in Japan ist es so. Und das macht meiner Ansicht nach durchaus schon Sinn. Und es ist natürlich kulturell bedingt.
Wenn wir jetzt mal zurück nach Deutschland gehen, da ist ja die Ausbildung zum Koch deutlich kürzer. Würdest du jemanden heutzutage mit deiner Berufserfahrung jetzt empfehlen, Koch zu werden, also den Beruf Koch zu wählen? Kannst du es empfehlen?
Absolut. Also es gibt wahrscheinlich wenig schönere Berufe in der Berufswelt. Man hat einfach zum einen, was sehr schön ist, man arbeitet mit tollen Lebensmitteln. Also egal, ob ich jetzt im Landgasthof bin oder in einem Sternenrestaurant, im Optimalfall bekomme ich frische, tolle Lebensmittel, die ich verarbeiten kann. Ich verarbeite die Lebensmittel im Optimalfall sehr gut und das geht raus zu den Gästen und die Gäste sind zufrieden. Das kommt als Feedback direkt zurück. In welchem Beruf habe ich direktes Feedback? Einfach zufriedene Gäste, Leute, die rausgehen und sagen, hey, das war super. Also meine Leistung, meine Performance wird direkt gefeedbackt. Ich habe die Möglichkeit, als Koch extrem kreativ zu arbeiten. Also das heißt, wenn ich da auch einen gewissen Drive dafür habe, dann kann ich mich auch da kreativ ausleben und kann Dinge ausprobieren, kann Dinge umsetzen, kann auch vielleicht neue Geschmäcker kreieren für mich selber, kann also einfach da in viele Richtungen gehen. Das ist eine. Und das andere ist natürlich auch, mir steht eigentlich die Welt offen. Nur weil ich jetzt in Niederbayern gelernt habe, heißt nicht, dass ich nicht irgendwann in New York arbeiten kann oder auf den Malediven oder in Australien. Also, und das ist natürlich schon ein großer Unterschied zu vielen anderen Berufen. Ich bin einfach örtlich nicht gebunden. Ich kann mir die Welt anschauen und kann nebenbei meinen Beruf machen. Also das ist, da sind schon sehr viele positive Punkte natürlich. Und das ist immer so in jedem Dienstleistungsberuf. Am Ende des Tages sind wir Dienstleister für Gäste. Und in jedem Dienstleistungsberuf gibt es natürlich auch einen Haken irgendwo. Ob ich jetzt Arzt bin, Feuerwehrmann, Polizist, ich muss einfach oftmals an Tagen arbeiten, wo vielleicht alle anderen frei haben. Jetzt sind wir wieder, diese Entscheidung kann ich keinem persönlich abnehmen. Aber auch das lässt sich regeln und oder mit dem muss man halt einfach für sich selber klarkommen. Aber das ist, würde ich sagen, das ist der vielleicht negative Punkt an der ganzen Sache. Aber an sich, das Berufsbild Koch, und wenn ich da Spaß habe und vielleicht jetzt nicht so viel darauf Wert legt, dass ich immer Wochenende zu Hause bin oder diesen klassischen 8-to-5-Job habe, dann gibt es wahrscheinlich wenig bessere Berufe.
Diese Kreativität und diese Freiheit, kannst du die auch in deiner Tätigkeit für die Nationalelf, also für die Fußballnationalmannschaft, ausleben oder hast du da schon deutlich mehr Vorgaben aufgrund der Zielvorgaben oder der Professionalität des Arbeitgebers dann?
Nein, also das eine schließt ja das andere überhaupt nicht aus. Also ganz im Gegenteil. Also es ist sogar sehr wichtig, dass man auch dort kreativ bleibt. Wenn es dort jeden Tag nur Rind mit Kartoffeln gibt und Gemüse, dann werden die Jungs auch nicht glücklich sein. Also es geht hier schon um auch eine gewisse Kreativität, die da auch immer mit einfließen muss, weil eben man ist ja oft über einen sehr langen Zeitraum zusammen und wir begegnen uns viermal am Tag. Wenn es jetzt jeden Tag nur das Gleiche gibt, ist es nicht zielführend.
Wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Weil ich glaube jetzt nicht, dass das eine Stellenausschreibung so im Internet oder auf Stepping Stone oder so war. Also wie wird man Koch der Fußballnationalmannschaft?
Tatsächlich war es einfach eine Empfehlung damals vom damaligen Physiotherapeuten der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mein Vorgänger Holger Stromberg hat aufgehört. Nach 10 sehr erfolgreichen Jahren. Der DFB hat einen neuen Koch gesucht. Dann hat mich damals Klaus Eder hier aus Donaustauf eben ins Rennen geschmissen. Und am Ende des Tages habe ich da mit Oliver Bierhoff damals vereinbart, dass wir uns mal den Confed Cup als Trial ausschauen, dass wir mal testen, wie das läuft, ob das passt, ob das auch. Es geht ja hier nicht nur ums Kochen. Kochen ist das eine, das andere ist die Organisationsstruktur drumherum und auch, bin ich teamfähig? Passe ich in so ein Team rein? Also das sind ja auch 70 Leute. Du kannst da jetzt keinen Individualisten brauchen, der sagt, ja, aber heute ziehe ich was anderes an, weil ich heute lustig bin oder heute komme ich mal 5 Minuten später zum Bus oder so. Es sind so einfache Dinge, die da einfach nicht gehen. Und darum ist auch viel Teamfähigkeit, wie schafft derjenige sich zu integrieren in diese Mannschaft, in die komplette Mannschaft. Und das wurde damals, wir waren natürlich auch damals erfolgreich und dann hat es natürlich umso besser gepasst und seitdem bin ich dabei.
Gab es da noch mehrere Teilnehmer oder Aspiranten für den Job?
Nein, also tatsächlich nicht, aber wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, dann hätten sie halt jemand anderen ausprobiert bei der nächsten Reise. Also ich glaube, darf man auch keine Kompromisse machen. Also wenn es passt, dann ist gut, wenn nicht, dann nicht.
Und wie schaut dann so ein Plan aus? Also wer legt fest, was den Spielern jetzt bei so einem Fußballspiel oder vor so einem ganzen Turnier serviert wird?
Ja, im Prinzip ich. Also man das gibt gewisse Parameter, in denen ich mich natürlich bewegen muss, klar. Also vorm Spiel Matchday -1 und so weiter, einfach dass man sagt, okay, gewisse Parameter müssen einfach sauber abgearbeitet werden. Was passiert nach dem Spiel und so weiter. Und und den Rest muss ich natürlich füllen mit den Gerichten, mit meinem Konzept dann für diese Zeit. Und also im Prinzip mache ich die ganzen Pläne, ja.
Okay, wie weit können Spielerwünsche zum Beispiel umgesetzt werden? Ich pick jetzt einfach einen raus, wenn jetzt zum Beispiel Thomas Müller zu dir kommt und sagt, Anton, heute Abend gerne Schweinsbraten mit Knödel. Funktioniert das oder ist das eigentlich ausgeschlossen?
Das ist ausgeschlossen. Also funktioniert natürlich nicht. Und weil es einfach auch in der Realität nicht funktionieren kann. Wenn der morgens kommen würde und sagt, er hätte gern das und das, ich muss das ja auch besorgen zum Beispiel. Und selbst wenn ich es da hätte, muss es in den Plan passen. Aber die Spieler würden es auch gar nicht machen.
Du bist ja seit 2017 dabei. Das heißt, du hast ja dann quasi 2018 die komplette Weltmeisterschaft in Russland miterlebt.
Ja.
Wie war das für dich? Wie hast du das so als Chefkoch erlebt, die WM?
Ich glaube, wie jeder andere auch. Also war sehr ungenügend. Also war man ist ja auch Teil des Teams und man geht den Weg zusammen vom Trainingslager bis zum letzten Spiel und jeder hat eine andere Erwartungshaltung gehabt an diese Mannschaft und ich bin ja dann auch Fan. Ich bin ja nicht nur Teammitglied, sondern ich bin auch Fan. Und auch wenn ich natürlich das Fansein hinten anstellen muss, aber unterm Strich war ich genauso enttäuscht wie jeder andere auch. Also und man kriegt natürlich dann die Dynamik von so einem Turnier dann viel besser mit, wenn man dann so nah dran ist. Und klar, das ist schon ein Brett, sowas. Aber auch das gehört mit zum Sport. War schon ein Schlag, weil man auch selber sehr viel investiert in das Ganze und dann ist es natürlich echt.
Aber wie läuft dann so der Plan ab, wenn jetzt, sagen wir mal, heute ist Spiel, wie ist dann dein Arbeitsalltag so in Zusammenarbeit mit dem Team? Weil du vorhin auch angesprochen hast, 4-mal trefft ihr euch pro Tag?
Ja, also Frühstück, dann gibt's Mittagessen, dann gibt's vor dem Spiel nochmal einen kleinen ein Snack vor dem Spiel und dann gibt's nach dem Spiel nochmal was. Also das ist also der Ablauf an einem Spieltag und an einem normalen Tag ist es auch Frühstück, Mittag, Nachmittag, Abend.
Und wenn wir jetzt mal von Russland nach Katar gehen, also die nächste WM, die jetzt ansteht, ändert sich da was in deinem Speiseplan, weil du jetzt zum Beispiel sagst, du musst jetzt da extrem auf die klimatischen Bedingungen aufpassen?
Also das Thema ist ja auch in Katar, so warm ist es da gar nicht mehr im Winter. Also wir reden jetzt da nicht von 35 Grad, sondern wir reden da von im Prinzip 26, 28, Also das ist jetzt nicht super super heiß dort. Kann natürlich mal heiß werden, aber das ist im Prinzip wie bei uns halt auch. Also wenn wir jetzt der Sommer WM oder EM 2024 hier haben, kann es auch heiß werden. Also im Prinzip wahrscheinlich ist es in Katar sogar ein bisschen angenehmer. Aber natürlich ändert sich durch Katar halt was. Also das ist halt, ich würde jetzt in ich natürlich muss man ein bisschen oder ist schon immer mein Ansatz auch Dinge zu machen, die dann auch in dem Land, die auch ein bisschen landestypisch sind, die ein bisschen regional sind, die man da vielleicht mit einfließen lassen kann. Sowas ist für mich schon auch wichtig immer. Also dass man auch hier vielleicht dann auch vielleicht ein bisschen mehr die orientalische Küche mit einbaut, also in dem Turnierverlauf und sowas ein bisschen mehr mit da ein bisschen mehr mitmacht. Also so Dinge. Also, aber ansonsten ändert sich für mich eigentlich nichts.
Hast du da jetzt schon Ideen für?
Ja, ja. Also ich arbeite tatsächlich schon an Katar. Also Katar ist schon seit Februar eigentlich schon. Also Katar läuft schon parallel die ganze Zeit mit. Ist tatsächlich also wichtig auch, dass man dort früh in die Abstimmung geht. Das habe ich jetzt über die Jahre schon gelernt. Je besser man dort auch im Vorfeld brieft oder auch ins Gespräch geht mit dem jeweiligen Hotel, wo wir sind, umso einfacher wird's.
Wir haben jetzt viel über den Nationalelf gesprochen, wir haben jetzt viel über deinen Weg in die Sterneküche, in die Sternegastronomie gesprochen. Würdest du dich jetzt heute eher als Koch oder eher als Unternehmer bezeichnen?
Also es hat sich natürlich schon extrem gewandelt in den letzten Jahren. Also ich bin deutlich mehr Unternehmer als Koch. Also ich liebe meinen Beruf noch, also ich liebe meinen Beruf Koch, aber unterm Strich kann ich ihn natürlich oder schaffe ich es einfach nicht mehr, das täglich zu machen. Also das funktioniert einfach nicht mehr, weil es einfach so auf vielen Ebenen einfach um was anderes geht. Also und auch ich mittlerweile 55 Mitarbeiter habe, die geführt werden müssen, drei Betriebe plus die Nationalmannschaft. Also das auch alles vorbereitet werden muss, das abgearbeitet werden muss. Da gibt es ja so viele Nebenthemen auch. Auch neue Projekte müssen vorbereitet werden. So, also es ist ja immer irgendwas am Laufen, irgendwas geht. Und also darum ist eigentlich hat sich für mich mein Beruf schon ein bisschen verändert oder total verändert. Also bei der Nationalmannschaft koche ich wieder. Da bin ich tatsächlich mehr Koch. Also hier in Regensburg bin ich Unternehmer.
Was machst du dann für dich persönlich, um Stress abzubauen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es schon dieser Wandel zwischen Koch für die Nationalmannschaft, Unternehmer mit verschiedenen Lokalen enorm stressig ist. Gibt es da irgendeine Routine, wo du sagst, das hilft mir, um Stress abzubauen, das hilft mir, um abzuschalten?
Ja, ich tue mir da gar nicht so schwer tatsächlich. Also ich versuche halt einfach einen guten Rhythmus zu behalten, das ist wichtig. Also zum Beispiel, ich trinke da überhaupt keinen Alkohol, dann also in so wirklich stressigen Phasen, also nicht mal ein Glas oder so, gar nichts. Und also ich versuche da halt einfach auch sehr diszipliniert zu sein und einen guten Rhythmus zu behalten, also auch immer zum festen Zeitpunkt ins Bett zu gehen, so gut wie es geht, und dann auch einfach auch die freien Tage wirklich für mich zu nutzen oder für die Familie zu nutzen, sodass man da auch ein bisschen runterkommt. Und aber an sich, ich würde jetzt sagen, ich versuche mir auch so gut wie es geht, Sport mit einzuplanen, zumindest zweimal die Woche. Also es sind halt so Routinen, die manchmal gut funktionieren, manchmal weniger gut funktionieren, aber im Prinzip, das ist wichtig. Aber
funktioniert es dann auch, dass du ab und zu mal, weil du jetzt sagst, Sport mit einbauen, mit der Nationalmannschaft sportliche Einheiten absolvierst?
Ja.
Oder ist das überhaupt nicht möglich?
Also das ist aus mehreren Gründen nicht möglich. Zum einen habe ich gar keine Zeit, dass ich da mitwirken könnte. Zum anderen ist es natürlich auch das ist kein Spaßbetrieb, sondern das ist ein Hochleistungsunternehmen. Und da muss jeder, also da kann ich jetzt nicht den Clown spielen und irgendwie am Spielfeld mit turnen oder das, also das ist einfach nicht, sondern in dieser Zeit, wenn die Spieler müssen 100% fokussiert sein und genauso müssen wir als Team dahinter 100% fokussiert sein, und das heißt also, jeder muss seinen Job machen, und da ist jetzt nicht dass ich da meinen Senf zu irgendwas dazugebe und sage, ja, du hast da auch halt nicht gut trainiert oder so, weil ich habe davon auch überhaupt keine Ahnung. Also, und also das ist ein sehr professioneller Hochleistungs-, ein professionelles Hochleistungsunternehmen, wo jeder seinen Platz kennen muss. Und ich habe definitiv auf dem Platz nichts verloren.
Was würdest du jetzt so rückblickend sagen? Was war so die größte Niederlage oder Fehlschlag in deiner Karriere, wo du sagst, auf den hättest du jetzt rückblickend gerne verzichtet?
Hatte ich bis jetzt so nicht, dass ich sage, okay, ich habe, man hat immer wieder Setbacks, wo man sagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht gut gelaufen oder das hätte ich anders managen müssen. Aber jetzt eine große Niederlage kann ich jetzt nicht sagen. Also, dass ich irgendwas anders machen würde. Nein. Es gibt Sachen, wo ich sage, ja, hätte ich besser lösen können, ja. Aber das gehört auch mit zur Entwicklung. Also das ist ganz wichtig, dass auch Sachen passieren, die scheiße laufen, um es dann auch später besser zu machen können oder zu wissen, okay, also hier muss man beim nächsten Mal anders reagieren.
Wie schaust du beim Thema Delegieren oder Arbeit abgeben bei dir aus? Also ist das etwas, was dir leicht fällt oder wie fühlst du dich da, wenn du siehst, dass deine Betriebe, wenn du jetzt zum Beispiel mit der Nationalmannschaft unterwegs bist, dass die gut laufen? Also ist das, was geht dir da als Chef durch den Kopf, wenn du sagst, okay, die Betriebe laufen mir auch gut, auch wenn ich als Chef gar nicht da bin? Kratzt das am Ego oder zeigt das eher Führungskompetenz?
Also am Ego kratzt es gar nicht. Also ich habe da auch kein Ego. Also überhaupt nicht, sondern es geht mir geht's immer nur ums große Ganze. Also und das große Ganze muss funktionieren und meine Aufgabe als Chef ist, die Leute zu befähigen, dass sie das machen können und ihnen die Tools zu geben, dass sie es machen können. Das ist meine Aufgabe mittlerweile und darum, ich freue mich sehr, wenn meine Jungs gut performen in der Küche, also in den jeweiligen Küchen und wenn es gut läuft und ich da einfach keine andere Rückmeldung kriege oder das gleiche gilt für den Service, wenn die Sachen einfach smooth, wenn die Operations einfach gut laufen, dann habe ich eigentlich sehr viel richtig gemacht und also da habe ich kein Ego-Problem, überhaupt nicht.
Was vermutest du, was deine Angestellten und Mitarbeiter über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist?
Ich denke, wie bei jedem, also ich war ja selber auch lang genug Angestellter, es gibt keinen perfekten Chef, es gibt immer Sachen, die dich nerven und genauso wird es bei mir auch sein. Also darum bin ich da auch sehr entspannt. Solange die Leute gern unterm Strich dann doch gern da sind, ist es alles okay.
Würd's dich interessieren?
Nö.
Okay. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deine Karriere, die du jetzt so bisher erlebt hast, beziehungsweise deine Erfahrung, die du jetzt so bisher erlebt hast, würdest du den gleichen Weg nochmal einschlagen?
Ja, also ich meine, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Erfolg. Jetzt von außen, also es ist ja doch jetzt kein unerfolgreicher Weg, also der da jetzt in den letzten 12, 13 Jahren meiner Selbstständigkeit, 12 Jahren, 13 Jahren meiner Selbstständigkeit jetzt gelaufen ist, es gab immer mal wieder die Möglichkeit, auch auf dem Weg irgendwo anders abzubiegen. Mich würde vielleicht eher interessieren, was wäre passiert, wenn. Also wenn ich mal anders abgebogen wäre. Aber ansonsten bin ich super happy.
Wenn dich jetzt einer der Hörer im Internet finden möchte, wo kann er dich finden?
Entweder auf Instagram, @AntonSchmaus, oder www.antonschmaus.de.
Lieber Anton, ich danke dir vielmals für das interessante Gespräch.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.